Warum bist du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst? Vielleicht freust du dich, bekannte Gesichter zu sehen, Gesichter, die du vielleicht so im Alltag leider nicht siehst, von Menschen, mit denen du richtig gute Gespräche führen kannst. Schade eigentlich, dass man dich nur sonntags sieht, oder nicht? Denn der Alltag von vielen hier ist sehr durchstrukturiert und sehr vereinnahmend. Da kann man ja wirklich zu Recht sagen, zum Glück sehen wir uns wenigstens sonntags. Warum bist du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst? Vielleicht, weil es sich gut anfühlt, weil du hier auftanken kannst, weil du die Musik magst. Vielleicht ist es aber auch einfach so, weil es sich gehört, weil die anderen das auch so machen, weil man das eben von dir erwartet. Warum bist du heute Morgen hier in diesem Gottesdienst? Vielleicht ist da auch etwas in dir, was sich nach etwas ganz Ursprünglichem sehnt. Etwas, das dir Menschen materielle Dinge oder beispielsweise Urlaube nicht geben können. Es ist eine Sehnsucht nach einer Wahrheit, nach einem Weg für dich. Ja, eine Sehnsucht nach dem Leben an sich. Und ich bin dankbar, dir heute Morgen hier und jetzt sagen zu dürfen, diese Sehnsucht wird gestillt, dieses Loch in dir wird gefüllt, wenn du zum Kreuz kommst. Wenn du zu Jesus Christus gehst, wenn du willst, dass Jesus dein Herr wird. Und wenn du ihm schon nachfolgst, dann möchte ich dir gratulieren. Behalte es nicht länger für dich. Bezeuge es vor den Menschen und trage sein Licht weiter. Und stay hungry, bleib hungrig. Diese Sehnsucht, von der ich gerade sprach, die ähnelt vielleicht wirklich so ein bisschen einem Hunger. Und wenn wir jetzt mal nicht ans Essen denken, wofür steht dieses bleib hungrig? Das kann bedeuten, dran zu bleiben, aktiv zu bleiben, etwas erreichen zu wollen, auf der Suche zu sein, Ausschau zu halten, genau hinzuschauen. Und ich hoffe sehr, dass ihr alle hungrig seid auf Gottes Wort, auf seine Verheißungen, die euch erbauen können. Dass ihr hungrig seid auf eine lebendige Beziehung zu Jesus Christus und hungrig darauf, Gottes Kraft durch euch persönlich wirken zu lassen. Gleich geht es unter anderem um einen Vers, den ich mit 13 Jahren zugesprochen bekommen habe. Glücklich sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erfahren. Matthäus 5, Vers 7. Ich habe ihn vergessen damals und war auch die kommenden Jahre nicht wirklich gläubig. Aber er hat mich irgendwie immer so leise im Hintergrund begleitet. Und auch wenn ich früher nicht gläubig war, so hatte ich immer ein Urvertrauen in mir, dass es da etwas Größeres gibt, was mein Bestes will. Und dieses Urvertrauen, das machte mich über die Jahre neugierig. Ich wurde hungrig und ich blieb auch hungrig. Ich war auf der Suche und ich war sehnsüchtig. Und ich fragte mich, woher kommt das alles nur? Und heute bin ich so dankbar, dass ich Jesus nachfolge und er meine Sehnsucht, meinen Hunger gestillt hat. Und das hört sich jetzt vielleicht etwas paradox an. Jesus hat zwar meine Sehnsucht, meinen Hunger von damals absolut gestillt, aber er hat auch einen neuen Hunger hinterlassen. Und so steht der erste Hunger dafür, dass er mich überhaupt zu Jesus geführt hat. Und der zweite Hunger, der führt mich täglich in eine immer tiefer gehende Beziehung zu ihm. Und das liebe ich sehr. Und ich freue mich jetzt sehr auf die kommende Predigt.
Es ist schön, euch alle wieder zu sehen. Jetzt ist, glaube ich, auch für die Letzten der Urlaub vorbei und der Alltag hat uns wieder eingeholt. Aber wie Marcel schon gesagt hat, man freut sich ja auch, dann die ganzen Leute wieder zu sehen, zu hören, wo sie überall waren. Und da freue ich mich, dass wir jetzt wieder hier zusammen sind, dass wir weitermachen wollen in unserer Predigtreihe, die wir vor 2 Wochen gestartet sind, wo wir uns mit der Bergpredigt beschäftigen. Wir wollen uns auch in den kommenden Wochen immer einzelne Abschnitte anschauen aus der Bergpredigt, was Jesus uns auch heute noch zu sagen hat. Die Bergpredigt ist die Predigt von Jesus. Wir wissen nicht genau, ob sie wirklich so gehalten hat, aber es ist die Zusammenstellung von dem, was er uns weitergeben will. Hier erklärt er uns, wie das Leben im Reich Gottes aussehen wird, wie Gott sich eigentlich diese Welt, in der wir leben, vorgestellt hat. Und hier zeigt er uns, was es bedeutet, als Christ zu leben. Was es bedeutet, wenn Gott derjenige ist, der unser Denken und unser Handeln lenkt. Es geht um Veränderung. Es geht um Verwandlung. Vor 2 Wochen habe ich euch dieses Bild auch schon mitgebracht, damals nur digital, und ich weiß, das könnt wahrscheinlich nicht alle von da hinten sehen. Ich habe dieses Bild mitgebracht, ich habe das nicht selbst gemalt, sondern das hat mein Schwiegervater gemalt, Daniel, und er hat dieses Bild unter einem Motto gemalt, unter dem auch unsere Predigtreihe steht: Wenn der Himmel die Erde berührt. Weil das, finde ich, ganz gut das zusammenfasst, worum es in der Bergpredigt geht. Dort, wo Jesus auf die Erde kommt, wo Jesus zu uns kommt, wo Gottes Wirklichkeit, wo die Welt, wie er sich vorgestellt hat, auf unsere Welt trifft. Und ich finde es schön, so ein Bild da zu haben, weil es nochmal so einen anderen Aspekt irgendwie aufgreift, den wir manchmal mit Worten nicht greifen können. Genauso deswegen haben wir auch Lieder im Gottesdienst, singen Lieder, weil das auch nochmal etwas anderes ist, als wenn ich hier vorne stehe und zu euch spreche. So hat doch so ein Bild nochmal eine andere Wirkung. Und ich lade euch ein, auch in den nächsten Wochen, das wird hier stehen, dass ihr euch das anguckt und schaut, okay, was bedeutet dieses Bild? Was könnt ihr für euch da auch mit rausnehmen? Wir sind vor 2 Wochen mit dem ersten Part gestartet, der wahrscheinlich eher bekannt ist durch den Namen die Seligpreisung. Ein Begriff, der vielleicht in unserer Zeit ein bisschen alt ist. Worum es hier geht, ist es um die Frage, wie können wir es schaffen, ein glückliches, ein erfülltes Leben zu bekommen. Ein Glück, eine Freude, die unabhängig ist von unseren äußeren Umständen. Und dafür hat Jesus 9 Aussagen uns mitgegeben, die 9 Seligpreisungen. Und wir haben bereits gesehen, dass Jesus hier in diesen 9 Aussagen unsere Weltordnung, das, was wir kennen, bereits am Anfang völlig auf den Kopf stellt. Dass Gottes Reich für diejenigen ist, bei denen wir es am wenigsten erwarten würden. Nicht die starken, mächtigen, selbstsicheren, sondern die Armen, die Trauernden, die verletzlich sind. Diejenigen, die wissen, dass sie auf Gott angewiesen sind. Und Gottes Botschaft, diese Gnade, die durch Jesus zu uns kommt. Und wir wollen jetzt weitermachen mit den nächsten 3 Seligpreisungen. Ich habe die Predigt genannt, es ist schon ein bisschen in der Anmoderation angeklungen, hungrig nach der Wirklichkeit, nach Gottes Wirklichkeit. Lass uns zusammen die Verse lesen aus Matthäus 5, Vers 6 bis 8. Glücklich zu preisen sind die, die nach der Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden satt werden. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Ich möchte, bevor wir jetzt da tiefer reingehen, noch mit uns beten. Danke, Jesus, für dein Wort, das du uns gegeben hast. Danke für jeden Einzelnen, der heute hier ist. Du siehst, was uns beschäftigt, wie unser Morgen war, wie unsere Woche war. Ich möchte dich bitten, dass du uns jetzt ganz klar werden lässt, dass du zu uns sprichst, dass wir uns auf dich konzentrieren. Sprich du zu uns und zeig du dich uns, zeig du uns deine Wirklichkeit und sprich du in unser Leben hinein. Amen. Vers 6 heißt es, glücklich zu preisen sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten. Ich selber musste noch nie so wirklich existenziell nach Hunger oder Durst leiden, aber ich glaube, wir kennen alle dieses Gefühl, wenn man so richtig hungrig ist. Und bei mir ist das so, wenn ich richtig hungrig bin, da gehe ich zum Kühlschrank und manch alles zusammen und stecke es dann alles in mich rein und meistens bereue ich es dann. Ich weiß nicht, ob es dem einen oder anderen auch hier so geht. Meistens ist mir danach schlecht. Ich glaube aber, dass es mit diesem Begriff, das Hungern und Dürsten, hier um mehr geht als einen Appetit auf etwas zu essen, sondern was hier gemeint ist und was hier beschrieben wird, ist ein ganz tiefer Mangel, der empfunden wird. Ein ganz existenzielles Bedürfnis nach Nahrung, weil man ohne sie stirbt. Es geht hier also nicht um etwas, was ein gutes Add-on ist, was schön dazu wäre, ein schönes Plus, sondern es geht hier um etwas, was lebensnotwendig ist. Hier ist eine ganz große Dringlichkeit mit gemeint. Hier geht es um etwas, hier geht es um Leben und Tod. Das Bild dieses Dursthabens, das Hunger nach etwas, das hat Jesus nicht selbst aufgebracht, sondern er schließt sich damit an alte Texte aus dem Alten Testament, wo wir das auch schon finden, zum Beispiel in den Psalmen. In Psalm 42 vergleicht der Autor seine Sehnsucht nach Gott wie ein Hirsch, der nach Wasser lechzt. Und Jesus reiht sich in diese Bedeutung mit ein und er bezieht es auf die Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Ich habe 5 Geschwister und gerade wenn es ums Essen geht, hat Gerechtigkeit immer eine ganz große Rolle gespielt. Da wurde immer sehr, sehr penibel darauf geachtet, dass jeder auch wirklich ein gleich großes Stück vom Kuchen abbekommt. Meine Eltern haben da einen ganz guten Trick angewendet, den werde ich wahrscheinlich bei meinen Kindern auch weitermachen. Das ging so, der eine teilt, der andere sucht aus. Und das hat meistens, nicht immer, aber ganz gut funktioniert. Gerechtigkeit ist etwas, wo nicht nur bei den Kleinen, sondern wo auch wir merken, dass wir eine Sehnsucht danach haben. Dass da etwas in uns ist, was sich nach Gerechtigkeit sehnt. Wenn wir die Nachrichten schauen oder wenn wir im Alltag unterwegs sind, merken wir, wenn wir die Kriege sehen, wenn wir das Leid sind, wie tief in uns etwas aufkommt, was nach Gerechtigkeit schreit. Das finden wir nicht nur in der Bibel, sondern ich glaube, jeder Mensch hat das tief in sich, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit. Und wir werden gleich noch darauf kommen, woher ich glaube, dass das herkommt, dass jeder Mensch das hat. Aber ich glaube, dass die Gerechtigkeit, wie wir sie hier auf der Erde finden, doch eine andere ist, wie hier in diesem Vers gemeint ist, eine andere Gerechtigkeit ist, wie Gott sie meint. So sehen wir, dass Gerechtigkeit in unserer Zeit doch sehr davon abhängt, auf unsere Kultur, auf unsere Zeit. So finden wir Sachen, die früher als gerecht und im Gesetz als gerecht standen, heute als total ungerecht. Nehmen wir mal ein extremes Beispiel, die Sklaverei. Was damals recht war, wo wir heute sagen würden, das ist zutiefst ungerecht. Und auch für jeden Einzelnen von uns ist Gerechtigkeit etwas anderes. Wenn wir sagen, das ist unfair, dann ist es etwas, was unseren Erwartungen, unserem Gerechtigkeitssinn widerspricht. Wir sehen also, die Gerechtigkeit, die menschliche Gerechtigkeit ist abhängig von Zeit, Kultur, von unserer Perspektive. Um was geht es bei Gottes Gerechtigkeit? Wenn wir hier auf dieses Wort näher eingehen, die Kaiosyne im Griechischen, da finden wir 2 Aspekte, die hier wichtig wären. Der erste Aspekt ist, dass es das richtige Verhältnis, die richtige Beziehung zu Gott, dass es darum geht. Wie lebe ich zu Gott? Bin ich gerecht vor Gott? Und der zweite Aspekt ist, wie ich in der richtigen Beziehung, im richtigen Verhältnis zu meinen Mitmenschen stehe. Also Gerechtigkeit in der Bibel ist immer etwas, was zuerst vertikal ist, was Gott und mich angeht und gleichzeitig aber auch horizontal zu meinen Mitmenschen steht. Wie kann ich in richtiger Beziehung, im richtigen Verhältnis zu Gott leben? Und wenn wir hier einsteigen, dann sind wir in einer sehr, eigentlich schon im Kern der Botschaft der Bibel angelangt. Die Rechtfertigung. Ein Thema, was besonders Paulus im Römerbrief sehr ausführlich behandelt. Und wie schon das Wort Gerechtigkeit, so finden wir uns auch beim Wort Rechtfertigung in einem Gerichtskontext. Bei Rechtfertigung geht es darum, dass ein Richter jemand anderes für gerecht, für nicht schuldig erklärt. Und die Bibel greift dieses Gericht an vielen Stellen auf, um uns das deutlich zu machen, in welchem Verhältnis wir zu Gott stehen. Und dieser Berichtsprozess beginnt und eigentlich ist er eigentlich schon zu Ende, bevor er losgegangen ist. Denn Römer 3, Vers 23 heißt es, der Mensch ist schuldig und nicht gerecht, weil er gesündigt hat. Der Mensch ist schuldig. Und wenn wir uns dieses Wort Sünde näher anschauen, auf die Bedeutung, dann sehen wir, dass es bedeutet, dass wir das Ziel verfehlt haben. Wir haben das Ziel eines Lebens, eine Welt, wie Gott sie sich vorgestellt hat, eine Welt mit echter Gerechtigkeit, haben wir verfehlt. Indem wir uns von Gott abgewandt haben, indem wir uns unsere eigene Gerechtigkeit gebaut haben. Und an dieser Stelle wäre die Gerichtsverhandlung eigentlich abgeschlossen, denn es gibt nichts, was wir tun können, um diese Sünde zu rechtfertigen, um uns selbst zu rechtfertigen, um wahren Frieden in diese Welt zu bringen. Den Beweis dafür sehen wir, wenn wir in die Nachrichten schauen, wenn wir uns umschauen. Wir Menschen schaffen es nicht, Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Und genau an diesem Punkt kommen wir zur Gnade von Gott, die wir durch Jesus haben. Jesus, der sich an unsere Stelle auf diesen Richterstuhl, auf diesen Stuhl des Angeklagten stellt, der am Kreuz stirbt, damit wir für gerecht erklärt werden können. Und Paulus drückt es in Römer 5, Vers 1, 2 aus, da wir nun gerecht geworden sind durch den Glauben, haben wir Frieden mit Gott durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch den Glauben sind wir gerecht. Wir dürfen zu Gott kommen, nicht aufgrund irgendeiner Leistung, nicht weil wir uns gut verhalten und besonders gerecht sind, sondern weil es durch Jesus möglich gemacht wurde. Und diese Erkenntnis, was Gott für uns getan hat und dass wir es selbst nicht schaffen, gerecht zu sein, das ist die Erkenntnis, die uns zum richtigen Verhältnis zu Gott, zwischen Gott und uns bringt. Und in der ersten Seligpreisung wird das ganz schön ausgedrückt. Glücklich zu preisen sind die, die arm sind vor Gott, denn ihnen gehört das Himmelreich. Dass wir erkennen, dass wir nichts haben, dass wir Gott nichts bieten können, um vor Gott gerecht zu werden. Sondern dass Gott derjenige ist, der alles für uns geben musste. Das ist die Erkenntnis, die wir brauchen. Die Erkenntnis, die gleichzeitig in uns einen Hunger, eine Sehnsucht erweckt, die uns hungern und dürsten lässt nach Gott. Nach Gerechtigkeit zu hungern und zu dürsten bedeutet, dass wir erkennen, dass wir abhängig sind vor Gott und seiner Gnade. Es bedeutet, dass wir uns mit allem, was wir haben, mit unserem Denken, mit unserem Handeln ausstrecken nach Gott, weil wir wissen, ohne ihn werden wir niemals eine gerechte Welt haben können. Ohne ihn werden wir niemals gerecht sein können. Weil nur er uns diesen Frieden, diese Ruhe, dieses Glück, diese Gerechtigkeit geben kann, die wir uns so sehr, nach der wir uns so sehr sehen. Darum geht es in der Rechtfertigung, wie Gott uns gerechtfertigt hat. Und wenn wir das erkennen, diese Beziehung zwischen Gott und uns, dann öffnet es den Weg zur Beziehung zu unseren Mitmenschen. Diese Erkenntnis von der Gerechtigkeit Gottes, dass Gott uns so sehr geliebt hat, dass er uns gerecht gesprochen hat. Sie entweckt in uns eine Sehnsucht, dass wir auch diese Liebe, diese Gerechtigkeit in die Welt bringen sollen. Indem er für uns gestorben ist, hat er es uns möglich gemacht, dass wir nach Gerechtigkeit leben, dass wir danach streben, eine gerechtere Welt zu haben. Was bedeutet das? In der Bibel finden wir ganz viele Aussagen dazu, wie eine gerechte Welt aussehen kann. 3. Mose 19, Vers 13, du sollst deinen Mitmenschen nicht erpressen oder berauben. Oder in den Sprüchen, tu deinen Mund auf für die Stummen, für die Sachen aller, die verlassen sind. Tu deinen Mund auf, richte in Gerechtigkeit, schaffe Recht den Elenden und Armen. In Jesaja heißt es, lernt Gutes zu tun, trachtet nach Recht, helft den Unterdrückten, schafft den Weisen Recht für die Sachen der Witwen. Und in Epheser heißt es, seid aber untereinander freundlich und herzlich. Vergebt einander dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich könnte jetzt noch ganz viele Verse weiterhin anfügen. Was bedeutet das für uns? Was können wir daraus lernen? Wir sollen einstehen für eine gerechte Welt. Wir sollen einstehen gegen Unterdrückung. Wir sollen einstehen für diejenigen, die es selbst nicht können. Die Armen, die Schwachen, die Minderheiten unter uns. Wir sollen uns engagieren für Gerechtigkeit in dieser Welt. Und das alles beginnt, indem wir auf uns schauen, indem wir auf unser Denken und unser Handeln herausfordern und beginnen, Menschen mit dieser Gerechtigkeit zu begegnen, wie Gott uns begegnet ist. Dass er uns anschaut, egal, obwohl wir dieses Ziel verfehlt haben, weil er uns liebt und weil er zu uns kommt und uns die Möglichkeit gibt, in Frieden zu leben. Und wenn wir das so lesen und wenn wir die Gebote durchgehen, dann sind das ganz schön viele Dinge. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn ihr dann nach draußen schaut und diese Ungerechtigkeit in dieser Welt seht, die Ungerechtigkeit, die euch vielleicht auch in eurem Alltag begegnet. Dann geht es mir manchmal so, dass ich davor stehe und mich wie ohnmächtig fühle. Was kann ich schon tun? Und genau da wird dieser erste Aspekt dieser Gerechtigkeit so wichtig und rückt da in den Vordergrund. Gott ist derjenige, der Gerechtigkeit schenkt. Nicht wir, sondern er hat uns gerecht gemacht. Und weil er das getan hat, gibt mir das die Kraft und befreit mich dazu, ein Leben zu führen, wo ich nach mehr Gerechtigkeit strebe. Und ich glaube, wenn wir so handeln, und das kommt zu dem zweiten Punkt, zu dem Ende von der Seligpreisung, dann wird er uns satt machen. Gott wird uns versorgen. Er wird uns überreich füllen. Er wird uns all das geben, was wir brauchen. Jesus sagt, wer sich aussehnt und ausstreckt nach seiner Gerechtigkeit, wer die Welt verändern will und die Welt zu einer machen will, wie Gott sie sich vorgestellt hat, eine Welt, wo es darum geht, den Nächsten zu lieben, wer sich nach Gott und seiner Gerechtigkeit ausstreckt, der wird seine Gnade, wird seine Liebe erfahren. Der wird diese ganz tiefe innere Ruhe und diesen Frieden erleben. Das Interessante bei der Seligpreisung, finde ich, ist, dass es immer noch heißt, dass wir immer hungrig und immer durstig sein werden. Diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit wird unser Leben lang bleiben. Es wird ein ständiger Kampf sein nach Gerechtigkeit. Bis irgendwann, und Petrus drückt das in seinem Brief wie folgt aus, doch wir warten auf den neuen Himmel, die neue Erde, die Gott versprochen hat, die neue Welt, in der Gerechtigkeit regiert. Erst wenn wir bei Gott sind im Himmel, dann wird diese Sehnsucht, die in jedem von uns Menschen steckt, diese Sehnsucht nach Gerechtigkeit, glaube ich, erfüllt werden. Dann wird unsere Sehnsucht gestillt werden, unser Hunger gestillt werden. Ich bin jetzt sehr ausführlich auf diese erste Seligpreisung eingegangen, weil diese anderen beiden, die nächsten Verse, eng damit verknüpft sind. Glücklich zu preisen sind die Barmherzigen, denn sie werden Erbarmen finden. Was bedeutet es, barmherzig zu sein? Barmherzig zu sein bedeutet Mitgefühl, Erbarmen, Mitleid zu haben. Nicht dabei aber stehen zu bleiben, sondern aktiv zu werden, zu handeln. Barmherzigkeit ist nicht nur ein Gefühl, was wir empfinden, sondern es ist immer verbunden mit einem Tun gegenüber demjenigen, der Hilfe braucht. Es ist ein Charakterzug, der Gott selbst zugeschrieben wird. Im Psalm 103, Vers 8 heißt es, barmherzig und gnädig ist der Herr. Er gerät nicht schnell in Zorn, sondern er ist reich an Gnade. Und da sind wir auch schon wieder bei der ersten Seligpreisung. Gott sieht die Hilfsbedürftigkeit, er sieht die Ungerechtigkeit in dieser Welt, er sieht all das und er bleibt nicht untätig, sondern er schickt seinen Sohn, er kommt selbst auf diese Erde. Und dann sehen wir es, wie er lebt, er geht zu den Kranken, er geht zu den Ausgestoßenen, zu denen, denen Unrecht widerfahren ist, um ihnen Frieden, um ihnen Freude zu bringen. Und er sieht sie und er schaut ihnen in die Augen, er nimmt sie wahr und er heilt sie. Und er zeigt ihnen einen Weg hinaus in eine Welt voller Gerechtigkeit. Es gibt dieses schöne Gleichnis in Lukas 10, Vers 25, ab Vers 25, das Gleichnis vom barmherzigen Samariter. Was das, dieses Barmherzigkeit ziemlich gut darstellt, die Jesus meint. In dieser Geschichte ist ein Mann unterwegs von Jerusalem nach Jericho. Er wird auf dem Weg überfallen von Räubern, er wird schwer verletzt und liegen gelassen. Und dann heißt es, dann erzählt Jesus, wie ein Priester vorbeigeht. Er den Verletzten sieht und einfach weitergeht. Dann kommt ein Levit, ein Gehilfe eines Priesters vorbei. Auch er sieht den Verletzten und er geht einfach weiter. Die Menschen, die besonders fromm sind eigentlich oder als fromm gesehen werden, die in der Gemeinde arbeiten, wie wenn ein Pastor da vorbeiläuft. Sie tun nichts. Und dann kommt ein Samariter, heißt es. Die Samariter waren damals Menschen, die von den Juden ziemlich ausgegrenzt wurden. Und er hat Mitleid, er ist barmherzig und er hilft dem Verletzten, er versorgt seine Wunden, er bringt ihn in eine Herberge, er bezahlt für seine Pflege. Barmherzigkeit bedeutet, Mitgefühl zu haben, aktiv zu werden, wenn andere in Not sind. Und das Gleichnis vom barmherzigen Samariter zeigt uns auf, dass das keine Frage von Herkunft, Status oder sonst etwas ist. Gott selbst ist barmherzig, indem wir uns begegnet. Und er erwartet von uns, er verlangt von uns, dass wir diese Haltung widerspiegeln. Barmherzigkeit geht einen Schritt weiter, als jemandem anderen einfach nur fair zu behandeln. Barmherzigkeit ist Großzügigkeit, eine verschwenderische Freundlichkeit, die über das hinausgeht, was erforderlich ist. Und wenn wir so handeln, dann heißt es hier wieder, wir werden Erbarmen finden. So wie wir satt werden, werden wir Erbarmen finden. Wer barmherzig handelt, der wird Gottes Gegenwart erfahren, der wird seinen Segen erleben. Wer anderen vergibt, wer anderen tröstet, wer anderen hilft, der öffnet sein Herz für Gottes Trost, für seine Kraft, für seine Führung. Barmherzigkeit hat immer eine doppelte Wirkung. Es ist nicht nur, du gibst etwas, sondern du bekommst auch immer etwas zurück, wie ein Echo. Du rufst es hinaus und es kommt etwas zurück. Eine Geschichte von einem sehr beeindruckenden Missionar, die zeigt das sehr deutlich. Georg Müller, die ist der Missionar aus England, der hat sich um Waisen gekümmert. Der hat viele Waisenhäuser gegründet und hat dort alles hineingesteckt, was er hatte. Und dann kam es zu einem Tag, wo er mit den Kindern versammelt war und es war Zeit für das Frühstück und er wusste, das Essen wird nicht reichen für alle. Und was er gemacht hat, ist, er betet zu Gott und was passiert? Auf einmal klopft es an der Tür und da ist der Milchmann, der mit seinem Wagen vor dem Waisenhaus liegen geblieben ist und die Milch sonst eigentlich schlecht wird und die Kinder bekommen frisches Milch. Dann kommt der Bäcker vorbei und bringt ihnen Brot. Diese Geschichte von diesem Missionar, sie zeigt, wie Barmherzigkeit und Vertrauen zu Gott zusammenwirken. Er handelt barmherzig, indem er sich um die kümmert, die selbst nicht für sich einstehen können. Und er verlässt sich, er vertraut Gott darauf, dass er ihm alles geben wird. Wo das ganz besonders sichtbar wird, dass selig sind die Barmherzigen, denn sie werden Barmherzigkeit erlangen. Wer sich um andere kümmert, wer Gott vertraut, der wird nicht leer ausgehen. Gottes Segen kommt und er kommt manchmal auf ganz unerwartete Weise. Das muss nicht immer so groß und spektakulär sein, dass wir jetzt anfangen, auch Waisenhäuser zu gründen, sondern das kann ganz praktisch auch im Alltag so aussehen, dass wir einfach ein offenes Ohr haben für unseren Kollegen. Jemandem helfen, der gerade in Not ist, einen Nachbarn unter die Arme zu greifen. Kleine Gesten der Freundlichkeit, dass wir geduldig sind im Straßenverkehr, dass wir geduldig sind in unserer Familie. Und ich glaube ganz fest daran, wenn wir uns darauf einlassen, wenn wir anderen beginnen zu helfen, anderen auch mit dieser Barmherzigkeit zu begegnen, dann werden wir erleben, wie Gott auch uns versorgt. So wie in der Geschichte von diesem Missionar. Der erste Schritt aber ist, dass wir vertrauen müssen. Dass wir dieses Vertrauen aufbringen und diesen ersten Schritt machen, Barmherzigkeit in diese Welt zu bringen. Und dass wir vielleicht im ersten Moment etwas verlieren. Aber ich glaube fest, wenn wir das wagen, den Schritt hinauszugehen in das Ungewisse vielleicht, dann kommen wir in den Bereich, wo wir Gottes Macht und seine Barmherzigkeit erleben. Kommen wir zur letzten Seligpreisung für heute. Glücklich zu preisen sind die, die ein reines Herz haben, denn sie werden Gott sehen. Anders als bei den anderen beiden geht es hier weniger um das, was wir tun, sondern hier geht es um unsere innere Haltung. Es geht um unser Herz. Darum, warum wir das alles tun. Es geht darum, sich wirklich auszustrecken aus ganzem Herzen nach Gott und seiner Gerechtigkeit, nach seiner neuen Welt. Nicht aus eigenem Profit, sondern für Gott zu leben. Das soll unsere Motivation, unser Antrieb im Leben sein. Und bei mir ist das so, dass gerade der Punkt ist, wo ich merke, wie oft ich scheitere. Wie doch dann meine eigenen Interessen, mein Schweinehund, den ich mal wieder nicht schaffe, zu überwinden, einfach stärker ist. Und ich weiß, dass ich hier nicht alleine bin, denn schon in der Bibel lesen wir von den Menschen, die eigentlich wissen, was Gott sich für sie wünscht, dass sie Barmherzigkeit und Gerechtigkeit in die Welt bringen sollen, aber trotzdem scheitern. Und eine Person, der das auch so ergangen ist, hat einen Psalm geschrieben, Psalm 51, Vers 12, wo es heißt, erschaffe in mir ein reines Herz, o Gott, gib mir einen neuen, gefestigten Geist. Und diese Geschichte, der Hintergrund von diesem Psalm, wieso dieser Psalm entstanden ist, da geht es um David. David ist einer der größten Persönlichkeiten in der Bibel, auch ein Vorbild, was es bedeutet, im Glauben zu sein. Aber dieser David hat Ehebruch begangen, hat Mord begangen. Und als David ihm das vorgehalten wird, was er gemacht hat, und er das erkennt, da bittet er Gott um Verzeihung. Und in diesem Augenblick ist dieser Psalm entstanden, wo es für uns nochmal ganz deutlich irgendwie dargestellt wird. Es geht nicht darum, dass wir uns einfach nur äußerlich ändern, sondern es geht darum, dass wir von Gott ein neues Herz bekommen. Eine innere neue Ausrichtung, die fest auf Gott gerichtet ist. Und dieses reine Herz ist nicht etwas, was wir uns irgendwie erarbeiten oder erkämpfen können, sondern dieses reine Herz ist etwas, was uns nur Gott schenken kann. Und ich finde hier, wenn wir auf dieses Bild zurückkommen, das Bild vom Schmetterling so schön, der sich verwandeln muss, wo etwas Neues passiert. Und wenn wir das tun, wenn wir Gott sagen, schaffe in mir ein neues, reines Herz, dann werden wir Gott schauen. Wir werden mehr und mehr in seine Wirklichkeit hineintreten. Wir werden wachsen im Glauben. Wir werden immer mehr die Kraft dafür bekommen, Gerechtigkeit in diese Welt zu bringen. Und wir werden seinen Segen und seine Fürsorge und seinen Frieden erleben. Glücklich sind die, die sich nach Gerechtigkeit sehen, die barmherzig sind und die das alles aus reinem Herzen tun. Das ist das, was Gott sich uns in den Seligpreisigen wünscht, wo er uns sagt, wonach wir uns ausrichten sollen als Christen, dass wir hungrig sein sollen nach Gottes Wirklichkeit. Und ich weiß nicht, wie es euch geht bei all diesen Dingen. Und ich merke, dass ich es immer wieder nicht schaffe, so ein Leben zu leben, wie Gott es sich wünscht. Und die Bibel ist auch da klar, dass kein Mensch es schaffen kann, so sehr er sich auch anstrengt, eine gerechte Welt zu erzeugen. Denn genau deswegen brauchen wir Gott. Genau deswegen ist Jesus in diese Welt gekommen. Niemand außer Jesus hat all diese Neuseligpreisungen vollkommen gelebt. Er ist unser Vorbild, aber er ist auch unsere Quelle. Wir müssen Gerechtigkeit, Barmherzigkeit und Reinheit nicht aus eigener Kraft schaffen, denn das wäre unmöglich, sondern wir dürfen es aus Jesus Kraft nehmen. Wie Paulus sagt, ich lebe doch nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Und wir schauen auf Jesus, der in diese Welt gekommen ist, weil er es nicht ausgehalten hat, diese Ungerechtigkeit zu sehen. Und er ist in diese Welt gekommen, um Gerechtigkeit zu bringen und uns zu zeigen und zu lehren, wie eine gerechte Welt aussieht. Er war barmherzig, er ist zu denen gegangen, die krank sind, die ausgestoßen sind. Und bei all dem war sein Herz voll auf Gottes Plan ausgerichtet. Er hatte ein reines Herz und er starb am Kreuz, damit wir diese Gerechtigkeit erleben können. Und wenn wir daran glauben und wenn wir daran festhalten und uns hungern und dürsten nach dieser Gerechtigkeit nach Gott, dann wird er uns satt machen. Er wird uns Erbarmen schenken und wir werden gestärkt und gesättigt und ausgerichtet sein auf das Reich Gottes. Und dann können wir schon hier jetzt auf dieser Erde, die doch so voller Ungerechtigkeit ist, hier jetzt schon merken, was es bedeutet, wenn der Himmel die Erde berührt. Amen. Wir wollen jetzt zusammen ein Lied singen. Ich weiß nicht, ob wir das schon mal hier gesungen haben. Es ist ein Lied, was auf Englisch ist, aber wir werden auch die deutsche Übersetzung dort hinzu haben, wo es genau darum geht, zieh mich näher zu dir. Wo es darum geht, sich auf Gott auszurichten. Und wir werden danach noch zwei weitere Lieder singen. Die Lieder, die wir hier singen, das sind gesungene Gebete. Du kannst sie einfach zuhören, auf dich wirken lassen, diese Worte. Du kannst sie zu deinen eigenen machen. Fühl dich ganz frei, du kannst aufstehen, du kannst zu deinem Gott beten, zu deinem Gott kommen, wie du bist.